10.03.24, Israel im Krieg, Tag 156. Heute habe ich einen sehr interessanten Gesprächspartner. Endlich mal, nachdem ich vor ein paar Tagen auch einen sehr interessanten Gesprächspartner, den Ben Salomo, hatte, das habt ihr alle sehr interessant gefunden, habe ich heute auch ein Kaliber neben mir sitzen, hier jetzt in Israel tatsächlich, und zwar Ahmad Mansour. Ich hoffe, ich muss niemanden von euch Ahmad vorstellen. Wir kennen uns mittlerweile auch seit knapp 15 Jahren, sind gut miteinander befreundet, haben immer wieder Austausch, weil wir auch sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Also ich muss euch sagen, ich kenne niemanden sonst, der ähnlich wie ich drei Identitäten hat. Ihr wisst, ich sehe mich irgendwo als Perser, Deutscher und Israeli. Und Ahmad ist auch arabisch, israelisch und deutsch. Das heißt, diese Dreiecksidentität, ich glaube, das ist eine spannende Geschichte, die ich bei mir und bei Ahmad sehe. Und vor allem, wir sind auch zwischen Deutschland und Israel unterwegs, sehr aktiv. Und ich denke, wir fangen direkt mal an mit einer Eingangsfrage, die ich immer sehr gerne stelle. Ahmad, seit dem 7. Oktober 23, wie hat sich dein Leben verändert?
Massiv verändert. Komplett massiv. Ich bin am 7. Oktober morgen aufgestanden und ich brauchte bis heute Zeit, um überhaupt aufzuarbeiten, was ich gelesen und gesehen habe. Es ist aber nicht nur Persönlichkeit oder nicht nur persönlicher Zugang zu dem Thema. Du siehst, dein Land wird angegriffen, du siehst Leute beim Sterben. Du siehst das große Pogrom an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg und du weißt ganz genau, das wird die Welt verändern. Das wird auch mein Leben verändern, weil ich sehr deutlich für mich gesehen habe, es ist Zeit, auch Haltung zu zeigen. Haltung für die Menschen, Haltung für das Leben und Haltung gegen Terror. Und dafür bezahle ich einen sehr hohen Preis, weil die Bereitschaft, kritische Stimmen aus der eigenen Community, aus der muslimischen oder arabischen oder palästinensischen Community aufzunehmen und zu reflektieren, ist kaum vorhanden. Und deshalb reagieren viele darauf mit Bedrohungen, mit Beschimpfungen, mit Beleidigungen. Das kennst du ja sehr, sehr gut. Und deshalb hat auch der 7. Oktober mein Leben persönlich verändert. Was mir aber große Sorgen machen, sind die geopolitischen Entwicklungen, auch in Europa. Das ist kein Kampf zwischen Israel und Gaza. Das ist ein Kampf zwischen der freien Welt und dem Terror. Und der Terror wird nicht nur in Gaza stattfinden, nicht nur in Israel stattfinden. Er ist auf dem Vormarsch Richtung Europa. Er ist schon da. Und wer glaubt, dass es jetzt eine Nahostgeschichte, der hier stattfindet, hat es nicht verstanden.
Du, mega spannend, was du gerade sagst, weil ich auch immer wieder eigentlich im Endeffekt sage, dass das eine riesige Sache ist, die wir hier im Endeffekt haben, diese Tage, dieser Kampf einer freien Nation, eines Staates vis-à-vis mehreren Terrorakteuren. Das ist ja nicht nur die Hamas und der Islamische Dschihad, sondern auch die Hisbollah im Libanon, die Revolutionsgarden der Iran, alle möglichen anderen Terrormilizen wie die Houthis im Jemen. Am Ende sind die nicht interessiert an einer freien, demokratischen, westlichen Ordnung, wo zum Beispiel Frauen sich so anziehen können, wie sie wollen, oder es gemischte Saunen gibt, oder falls jemand Schweinefleisch essen will, er Schweinefleisch essen kann. Und das ist eine Situation, wo wir natürlich sehen, dass wir Menschen gegenüberstehen, die teilweise sogar auch, größtenteils sogar, wenn wir über die Hamas reden, auch andere Terrororganisationen, die kein Problem damit haben, zu sterben für ihre Sache. Also diese Märtyrer-Ideologie, der wir gegenüberstehen, ich glaube, die ist brandgefährlich, und ich glaube, dass wir in diesem Krieg in Israel gegen diese Terroristen deshalb auch in einer schwächeren Position sind, weil uns das Leben wichtig ist und dass in Europa und überhaupt in der westlichen Welt man diesen Gefahren eventuell, man ist sich dem gar nicht so bewusst.
Das sehe ich nicht als Schwäche, das sehe ich als Stärke. Wir feiern das Leben und die anderen feiern den Tod. Das sind unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Lebensmodelle. Und ich glaube, auch unter die Muslime und unter die Araber und auch unter die Palästinenser, auch in Gaza, genug Leute gibt, die das Leben feiern wollen. Die müssen wir aber gewinnen, die müssen wir auf unserer Seite haben. Das ist ein Kulturkampf und der ist nicht zwischen Nationen und nicht zwischen Religionen, es ist genau zwischen diese beiden Kulturen. Eine Kultur, wo Menschen kein Problem haben, ihre Kinder zu opfern, um politische oder religiöse Ziele zu erreichen, auch andere Menschen weh zu tun. Viele von diesen 3000 Terroristen, die den 7. Oktober durchgeführt haben, sage ich mal so, wussten ganz genau, dass sie nicht zurückkehren werden nach Gaza. Und es spielt für ihnen keine große Rolle. Ich werde nie vergessen, diese Telefonat zwischen einem dieser Terroristen und seinen Eltern, wo er sagte, ja, ich bin jetzt mitten in Israel, ich habe so und so viele Juden umgebracht. Und natürlich wussten die Eltern, dass er in Lebensgefahr, natürlich wussten sie, dass er kaum irgendwie zurückkommen wird. Und dann feiern sie ihn. Und das habe ich überall gesehen und das möchte ich nicht akzeptieren, auch als Moslem. Das Leben ist heilig, nicht nur von den anderen, auch von uns. Und ich möchte eine Kultur haben, die auch theologisch absolut argumentierbar, auch in meiner Religion, aber es gibt weniger Leute, die den Mut haben, das auch zu artikulieren und auch zu verbreiten, zu sagen, nein, ich orientiere mich an das Geschenk von Gott und das ist das Leben und ich muss ihn wahren und schützen vor mich und meine Mitmenschen und das ist kaum vorhanden in dieser Terrororganisation und das ist nochmal nicht begrenzt auf Israel oder auf diesen Konflikt. Es geht nicht um Zwei-Staaten-Lösung, nicht bei Hezbollah, nicht bei Iran, nicht bei islamischer Dschihad, nicht bei Hamas. Es geht um die Vernichtung von den Gegenüber, es geht um die Behauptung von sich. Es gab Geiseln, die befreit wurden und sie haben ihnen in Gespräche in Gaza gesagt, ihr habt noch eine andere Nationalität, eine deutsche Nationalität, wir haben genug Hamas-Kämpfer da und wir werden auch da irgendwann kommen. Und damit bin ich groß geworden. Ich bin in den Muslimbruder groß geworden und der Imam hat uns gewonnen als junger Versager, sage ich mal, in 13, die eigentlich kein Mädchen gekriegt haben und auf einmal das Gefühl haben, jetzt müssen sie irgendwie religiöser werden. Der hat uns gesagt, ey, ihr werdet irgendwann Spanien erobern, Rom erobern, ihr werdet Berlin erobern. Und damit haben wir ein gewisses Selbstwertgefühl bekommen. Und das ist nicht nur Israel-Palästina. Es geht nicht um Israel-Palästina. Israel-Palästina-Konflikt, wenn man das so nennen darf, kann man sehr einfach lösen. Wir können das Land teilen, wir können in Würde miteinander, nebeneinander leben. Ich glaube, dass die meisten Israelis, die ich getroffen habe, übrigens auch Leute, die gerade jetzt Familienmitglieder als Geiser in Gaza haben, glauben an die Zwei-Staaten-Lösung.
Glaubst du an die Zwei-Staaten-Lösung? Also glaubst du prinzipiell, weil bevor du antwortest, schau, allen ist bekannt, die sich mit der Thematik auskennen, im Endeffekt das 1947 UN-Teilungsplan, Israel hat Ja gesagt, beziehungsweise die Juden haben Ja gesagt, die Araber haben Nein gesagt. Im Jahr 2000 hat Ehud Barak Ja gesagt, Yasser Arafat hat Nein gesagt. Im Jahr 2008 Ehud Olmert hat Ja gesagt, Abu Mazen hat Nein gesagt. Also in der Geschichte dieses Ortes gab es immer wieder diesen Versuch der Teilung, aber die arabische Seite hat immer wieder Nein gesagt. Ist die arabische Seite wirklich interessiert an halbe-halbe oder ist es mein Eindruck, wenn oft auf arabischen Kundgebungen, palästinensischen Kundgebungen, wie man auch auf Berliner Straße diese angeblichen Pro-Palästina-Kundgebungen, wo sie from the river to the sea, Palestine will be free grölen und schreien. Im Endeffekt wollen sie Völkermord an den Juden und nicht teilen. Das ist mein Eindruck. Mich interessiert dein Eindruck.
Naja, ich persönlich glaube ich absolut an der Zwei-Staaten-Lösung, halte ich sie für realistisch, aber ich bin auch nicht naiv. Zwei-Staaten-Lösung bedeutet nebeneinander leben und nicht irgendwie sich vorbereiten, um die Staat Israel oder den Staat Israel zu vernichten, sondern bereit wäre, in Freundschaft nebeneinander zu existieren. Das Problem ist, Du hast ja die Leute in Europa erwähnt oder in Berlin erwähnt, die auf der Straße gehen. Nichts, nichts hat die palästinensische Sache mehr geschadet als diejenigen, die in ihren Sofas oder auf ihren Sofas in Europa sitzen und meinten, sie haben das Recht mitzureden, wenn es um Palästina geht, weil sie nicht betroffen sind. Ja, sie können auch noch 100 Jahre in Berlin leben, in Sicherheit und in Wohlstand leben, und die Leute hier, paar Kilometer entfernt, in Westbank oder in Gaza, diktieren, wie sie ihre Zukunft irgendwie zu gestalten haben. In Westbank gibt es genug Leute, die Zwei-Staaten-Lösung haben wollen. Die genug Leute, die ihnen viel wichtiger, welche Haus ihre Kinder kriegen, welche Lebensweise ihre Kinder bekommen, wo sie Urlaub machen und welche Handy sie haben, alles irgendwie, wo die Grenze laufen soll. Das ist alles absolut lösbar, wenn wir mit den Betroffenen irgendwie zusammensprechen. Das Einzige, was die Europäer nicht verstehen, Zwei-Staaten-Lösung bedeutet auch Sicherheit für Israel. Das bedeutet, wie sorgen wir dafür, dass diese Zwei-Staaten-Lösung nachhaltig ist. Nachhaltig bedeutet, wie garantieren wir, dass auf die andere Seite nicht in 5 Jahren eine Art von Hamastan entsteht und dann Raketen nicht von Gaza Richtung irgendwelche Kibbutzim in Süden Israel, sondern Richtung Flughafen Ben Gurion, da, wo wir gerade sitzen in Tel Aviv, oder sogar zu meinen Eltern in den arabischen Teilen von Israel. Und auf diese Frage gibt es keine Antwort, weil die Leute einfach sich nicht damit beschäftigen. Ich persönlich aber glaube ich absolut an die Zwei-Staaten-Lösung unter bestimmte Garantien und vor allem nicht mit einer gewissen Naivität.
Wie du sagst, ist sehr oberflächlich, ne? Man will Lösungen und diese Lösungen sind oberflächlich, man taucht nicht wirklich ein in die Materie. Und weißt du was, diese Nachhaltigkeit, die du ansprichst, weißt du, nach dem zweiten Libanonkrieg 2006 gab es ja diese Idee von UNIFIL, diese Vereinten Nationen, die Truppen geschickt haben, um im Libanon, im Süden des Libanons zu beobachten und so eine Ordnungsmacht fast schon. Aber was haben sie denn gebracht? Im Endeffekt hat die Hisbollah sich in all den Jahren so stark aufgerüstet, dass sie jetzt zwischen 150 und 200.000 Raketen in ihrem Besitz hat und jeden Tag seit dem 7. Oktober Israel beschießt. Und weißt du, Ahmad, das wirklich Traurige ist, wenn ich war jetzt vor kurzem in Berlin, wie du weißt, und dort habe ich abends den Fernseher angemacht und auf jedem Kanal, auf Vox, auf NTV, auf ZDF, wurde über Gaza berichtet, über die humanitäre Katastrophe in Gaza, doch kein einziges Wort fiel über die Geiseln in Gaza oder dass Israel aus mindestens 4 verschiedenen Bereichen um Israel herum täglich beschossen wird. Ja, das heißt, wir befinden uns hier in einem Verteidigungskrieg. Wir werden nach wie vor jeden Tag mit Raketen beschossen. Auch deine Familie, die hier im Zentrum Israels lebt, im Endeffekt hat vielleicht hier und da mal einen Sirenenalarm gehört. Und wir versuchen uns zu verteidigen. Wird das wahrgenommen, dass wir im Verteidigungskrieg sind? Und wenn nicht, warum ist das so?
Na, Israel mag vielleicht militärisch erfolgreich sein für das, was sie gerade tut. Obwohl ich natürlich absolut akzeptiere, dass manche Leute Israel militärische Aktionen kritisieren. Das gehört dazu, das tun die Israelis auch. Aber Israel verliert den Krieg auf TikTok. Israel verliert den Krieg um die Narrativen. Warum redet keiner über Libanon? Wo, bitteschön, gibt es im Libanon Leute, die von Israel unterdrückt werden? Welche besetzten Gebiete gibt es im Libanon? Warum schießt Libanon täglich Richtung Israel? Warum reden wir nicht darüber, dass eine von Iran gesteuerte Terrororganisation einfach den Konflikt sucht? Reden wir nicht darüber. Über die Houthis reden wir auch nicht. Warum? Weil es nicht diese Opfernarrative dient. Ja? Gaza. Und das stört mich in den Erzählungen, und zwar nicht nur in diesem Krieg, sondern überall. In Gaza gibt es 2 Sorten von Narrativen. Opfer oder Sieger, aber nie Täter. Nie Verantwortung übernehmen. Nie die andere Seite sehen. Nie das Leid der anderen. Ich muss mich entschuldigen, dass ich Empathie habe für das jüdische Volk als Deutscher? Ich muss entschuldigen als arabische, palästinensische Israeli, dass ich mit meinen Nachbarn, mit meinen Mitmenschen empathisch reagieren will, wenn sie abgeschlachtet werden am Frühstückstisch. Ich habe mir diesen 45-Minuten-Film angeschaut, angetan, würde ich sagen. Ich bin Vater. Wie kann jemand sowas sehen und diese Menschen das Recht auf Selbstverteidigung absprechen? Und noch etwas an Naivität müssen wir ansprechen, dass die Menschen, wenn es um Gaza geht, das Gefühl haben, Kriege sind irgendwelche medizinische Operationen, wo man irgendwie in der Lage ist, präzise irgendwas rauszuholen, den Sinwar oder den Hamas-Kämpfer, und alles bleibt in Ordnung. Krieg ist hässlich. Ich lehne, ich habe auch Empathie mit den palästinensischen unbeteiligten Menschen. Ich leide mit denen. Ich war in Qar-Aza. Ich habe das Leid der Menschen da gesehen, erlebt. Und auf der anderen Seite höre ich natürlich die Bomben und habe Mitleid mit den Palästinensern. Die sprechen meine Sprache, sie sehen wie ich, sie sehen wie meine Mama, wie meine Mutter, wie mein Vater. Das ist menschlich. Aber es ist auch menschlich, dieses jüdische Volk das Recht zu geben, sich zu verteidigen und Gefahrenabwehr zu betreiben. Hamas braucht nicht viel, um diesen Krieg zu gewinnen. Es reicht, dass sie, wenn der Krieg zu Ende ist, aus den Tunneln rauskommen und sagen, wir haben überlebt. Und deshalb dürfen sie als Regierung und als militärische Gebilde nicht überleben. Wir müssen auch übrigens für die Menschen in Gaza zeigen, es gibt eine Alternative und es gibt einen Tag danach, wo es euch besser geht, in eine vielleicht demokratische Form, die in Gaza entstehen soll, wo die Menschen ohne diesen Terror und ohne diesen Hass besser leben können als unter diesem Hamas-Regime.
Ich habe eine brisante Frage an dich, Ahmad. Ich wurde vor kurzem mal fangen wir da an. Am 7. Oktober, wie du weißt, und du hast das auch in dem Film gesehen, es gibt etliches Videomaterial, nicht nur Hamas-Terroristen sind über die Grenze gekommen, bewaffnete und maskierte, sondern auch tausende Zivilisten. Wir wissen von Zivilisten, die Geiseln in ihren eigenen Wohnungen gefangen gehalten haben. Wir wissen von tausenden Zivilisten, die gejubelt haben, als jüdische Mädchen vorgeführt wurden, die entführt wurden und. Dennoch wurde ich vor einigen Wochen von einem deutschen Radiomoderator tatsächlich wie folgt angegangen. Er hat gesagt, Herr Schalikar, aber Sie wissen doch, das eine ist die Hamas und das andere sind die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. So hat er mir gesagt. Das wäre also für mich, bevor ich dich antworten lasse und deine Eindrücke, weil du natürlich die arabische Szene besser kennst als ich, würde ich sagen, das wäre für mich so, als würde ein Moderator, ein amerikanischer Moderator eventuell 1944 sagen, das eine ist die NSDAP oder die deutsche Wehrmacht und das andere ist Deutschland der Deutschen. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Also so kam es mir vor. Was ist dein Eindruck?
So einfach ist das nicht, aber lass mich vielleicht auch die andere Seite erstmal vielleicht kritisieren. Ich glaube, es gibt Zivilisten in Gaza. Wenn auch manche sagen, es gibt keine einzige Zivilist in Gaza, dann ist das nicht richtig. Und auch wenn es Menschen gibt, die mit Hamas sympathisieren, bedeutet nicht, dass ich ihnen den Tod wünsche. Ich komme aus der Prävention. Ich will eigentlich Re-Education-Konzepte haben, damit diese Leute ihren Hass austreiben und damit sie bereit wären, ein Versöhnungsprojekt zu gehen. Es ist aber viel zu einfach, auch auf der anderen Seite zu sagen, naja, das ist Hamas, das sind militärische Leute, das ist legitim, mit denen einen Kampf zu führen, und Zivilgesellschaft, die irgendwie da in irgendwelche Gebäuden und Zonen sitzen und dann man muss sie irgendwie schonen. Das wäre wunderbar, wenn es so einfach ist. Ich glaube, dass Israel gerade Geschichte schreibt in der Art und Weise, wie sie diesen Krieg führt. weil es gab wenig, außer vielleicht den Mosul beim Kampf gegen den IS, so eine militärische Herausforderung. Die Leute haben keine Ahnung. Israel bekämpft eine Terrororganisation, der hat keine Stützpunkte, der hat keine Uniform, der steht nicht irgendwo in militärischen, strategischen Orten alleine da und versucht gegen Israel zu kämpfen. Das sind Terroristen, die sind über die Erde, unter die Erde, die verstecken sich unter Zivilisten. Ich sage nicht, dass wenn sie unter Zivilisten verstecken, dass es legitim ist, diese Zivilisten zu ermorden. Das ist aber militärisch eine unfassbare Herausforderung, gegen einen feigen Feind zu kämpfen, der Kinder und Zivilisten als Schutzschilder nimmt, gegen eine Terrororganisation zu kämpfen, die in Krankenhäuser, in Schulen, in Tunnel mit Geisel sich versteckt und versucht irgendwie dadurch sich zu schützen. Das ist nicht so einfach, wie viele denken. Und wenn du denkst, wie die Amerikaner damals in Mosul ihren Kampf geführt haben, dann habe ich nirgendwo Demos gesehen für die zivile Opfer und die gab es genug. Oder gegen irgendwas, was die Amerikaner oder die Alliierten, teilweise die Iraker gemacht haben, weil das niemandem interessiert. Hier geht es bei dieser Kritik kaum, es gibt viele Kritik, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber wenn wir über Israel bezogenen Antisemitismus reden, dann ist einer der Schwerpunkte, wo wir das sehr gut sehen können, dass es hier nicht um eine legitime Kritik, sondern um Antisemitismus, ist die doppelte Standard. Und die doppelte Standard sehen wir sehr, sehr deutlich in diesem Krieg. Es wird anders geschaut auf Russland, auf die Ukraine, auf den Kampf gegen den IS, auf Syrien, auf viele andere Länder. Leider haben wir zu viele Kriege. Und bei Israel wird das ganz anders betrachtet, bewertet, die Aufmerksamkeit ist da. Und meine These ist, das hat damit zu tun, dass eigentlich all diese Leute, den Journalist will ich jetzt nicht das unterstellen, aber bei vielen, mit denen ich Diskussionen führe, darum geht, dass sie eigentlich Israel-Existenz an sich ablehnen.
Harte Worte von dir, wirklich harte Worte von dir. Und Ahmad, das ist sehr erfrischend. Ich meine, ich kenne dich ja viele Jahre. Mich überraschst du nicht mit dem, was du jetzt gerade sagst, weil wir uns gut kennen. Aber ich denke, dass der eine oder die andere Zuhörerin hier jetzt gerade etwas hört von einem arabischen, im Endeffekt arabischen Mann, muslimischen Mann, der in Israel geboren und aufgewachsen ist, der eine frische Meinung hat, die man sonst oft von den Schreihälsen, insbesondere die Schreihälse und diejenigen, die im Internet unterwegs sind, all die ganzen Rambos, die die ganze Zeit am Einschüchtern und Bedrohen und Beleidigen sind, da fragt man sich, warum gibt es nicht mehr Ahmad Mansurs? Ich persönlich bin ja in Berlin aufgewachsen, im Wedding. Meine engsten, zu meinen aller engsten Freunden gehören türkische und kurdische Muslime, die ich wie Brüder sehe, mit denen ich wirklich sehr, sehr eng bin. Und davon gibt es zum Glück auch sehr viele. Man nimmt sie oft nicht so wahr, weil sie ruhiger sind, weil sie nicht auf der Straße unterwegs sind, irgendwelchen Protesten teilnehmen. Aber es gibt sie. Ich weiß das und das macht mich glücklich. Dennoch, Aktivismus, so wie Ahmad es macht, der sich zeigt mit Name, mit Gesicht, davon gibt es nicht so viele. Man nimmt immer oft die antisemitischen Muslime wahr. Also die Muslime, die auf die Straße gehen, die Araber, die auf die Straße gehen und gegen Juden, gegen Israel, aber auf absurdeste Weise und immer nur am Beleidigen und Bedrohen sind. Auch mich und dich. Warum ist das so? Warum werden die in Deutschland nicht abgeholt? Vom Westen, von der Demokratie, von der freien Gesellschaft. Warum ändern die ihre Auffassungen teilweise nicht? Warum muss man Prävention überhaupt mit all diesen Leuten machen? Das sind ja nicht wenige.
Du hast in deiner Frage auch die Antwort. Erstmal sehr, sehr, sehr interessant. Es leben 2 Millionen Araber hier. Viele von denen verstehen sich als Palästinenser innerhalb hier. Israel. In Israel, ja? Ein paar Kilometer von hier. Und viele von denen, und das hat mir diese eine Woche in Israel jetzt gezeigt, verabscheuen Hamas. wollen zusammenleben, haben Empathie. Ja, warum? Weil sie Begegnungen haben. Weil durch Begegnungen Vorurteile abgebaut werden. Viele von denen aber trauen sich nicht, das laut zu sagen. Warum? Weil du siehst den Preis, was du bezahlen, was ich bezahle. Und in Deutschland habe ich seit dem 7. Oktober viele Beleidigungen, Bedrohungen, konkreter Morddrohungen. Aber ich habe auf der anderen Seite genug Leute, die leise mir schreiben, toll, was du machst. Aber ich traue mir nicht, das zu sagen. Und die müssen wir stärken. Und stärken bedeutet, ihnen eine Stimme zu geben. Nicht ich oder du sollen Angst haben. Die Terroristen-Sympathisanten müssen Angst haben. Und das kann man erreichen, indem man starker Rechtsstaat zeigt. Nicht wir, sondern Deutschland. Und auf der anderen Seite, indem wir Demokratieoffensive betreiben. In den Schulen, in sozialen Medien, in Jugendzentren. Da, wo diese Menschen sind, müssen wir alles tun, um sie für die Demokratie, für die Menschenrechte und gegen Antisemitismus zu gewinnen. Und wir beide wissen, dass diese Arbeit vor allem in den letzten Jahren viel zu wenig unterstützt wurde. Man wollte über Probleme nicht sprechen. Und wenn man nicht über Probleme spricht, spricht man auch nicht über Lösungen.
Zum Abschluss. Zwei Eindrücke von dir, die ich noch gerne hätte, weil ich glaube, das ist wichtig. Und zwar beide Fragen gehen einerseits in dieselbe Richtung, andererseits komplett anders. Das eine ist in Sachen Israel, das andere in Sachen Deutschland. In Sachen Israel, glaubst du, dass Israel jemals hier in dieser Region wirklich in Frieden leben kann? Das ist die eine Frage in Sachen Israel. Und die zweite Frage, glaubst du, dass in Deutschland man wirklich Antisemitismus effizient bekämpfen kann und will?
Die erste Frage, ich glaube, dass Israel friedlicher hier leben kann in der Zukunft. Und ich habe viele Hoffnungen, vor allem weil ich sehe gerade eine massive Veränderung in der arabischen Welt. Viele begreifen, dass der politische Islam nicht die Rettung, sondern die Katastrophe ist. Ich glaube, es werden Allianzen entstehen. Und ich sage noch etwas, solange dieses Land steht, solange dieses Land sicher, dann ist Europa sicher. In dem Moment, wo dieses Land nicht gut geht, werden wir spätestens in 5 Jahren danach massive Folgen in Europa haben. Das ist die Tür, die Verteidigung der westlichen Demokratien, die Menschenrechte. Viele verstehen das nicht. Viele werden auch danach wahrscheinlich, wenn sie das hören, schreiben, ja, Genozid und weiß ich nicht, diese Unsinn will ich jetzt nicht kommentieren. Aber ich bin absolut überzeugt, dass hier ein Unglaubliches aufgebaut wurde. Übrigens nicht nur für die Juden, auch für die Araber, die hier leben. Sie leben viel besser als überall in der arabischen Welt, vielleicht auch überall in der westlichen Welt. Toller Menschen mit toller Entwicklungen, mit toller Koexistenz, auch in diesen harten Zeiten bis jetzt. Läuft es großartig. Was Deutschland angeht, nein, Deutschland tut nicht genug. Deutschland hat auch eine gewisse Entwicklung in den letzten Jahren gemacht, der mir nicht gefällt, weil wir so Symbolpolitik betreiben. Wir reden von nie wieder ist jetzt und wir reden von Antisemitismus hat keinen Platz. Und auf der Seite Israel stehen und ein paar Kilometer entfernt vom Bundeskanzleramt dann irgendwelche gegenteilige Narrative, die laut geschrien werden. Ich glaube, dass wir auch teilweise in der Präventionsarbeit Akteure gehabt haben, die sehr gerne diese Arbeit oberflächlich geführt haben, weil sie sich nicht mit den schweren Themen beschäftigen wollten. Oder weil sie teilweise auch von Islamisten unterwandert wurden, weil es sehr einfach irgendwie zu sagen, Muslime und Juden essen keine Schweinfleisch und deshalb sind wir so ähnlich und sollten wir uns gegenseitig respektieren. Aber es ist verdammt schwierig, Themen wie Israel-Existenz, Nahostkonflikt, Gaza anzusprechen, die Leute ernst zu nehmen, den man irgendwie erreichen will, und auf die andere Seite diese gegenüber auch klar zu formulieren, was man von denen erwartet und wie sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Deshalb glaube ich, dass der 7. Oktober ein Weckruf war, auch für Europa, auch für Deutschland. Und wenn wir solche antisemitische Wellen verhindern möchten, dann müssen wir jetzt damit anfangen, diese Arbeit ernster zu betreiben.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.